Guten Morgen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Im Namen der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen. Diesmal möchten wir über das Thema vom gerechten Regenten sprechen. Überall auf der Welt, in jeder Nation wird regiert. Und von der Regierung der obersten Leitung ist es abhängig, ob ein Land blüht und die Bewohner glücklich leben können. So muss ein Land eine gerechte Regierung haben, um glücklich zu sein. Zur Zeit des Buddha regierten Könige. Heute muss man in der Regel den Begriff König natürlich durch den Ausdruck Regierung ersetzen, womit alle diejenigen gemeint sind, die an einer Regierung mitwirken. Wie Staatsoberhaupt, Minister, Politiker, Parlamentsmitglieder und Verwaltungsbeamte. Und auch wir als wahlberechtigte Bürger haben Anteil an der Regierung und sind genauso aufgerufen, heilsame Eigenschaften zu entwickeln bzw. zu erhalten. Die Grundsätze einer gerechten Regierung werden vom Buddha in seiner Lehre von den 10 Pflichten des Königs erklärt. Die erste von den 10 Pflichten des Königs ist Freigebigkeit und Wohltätigkeit. Der Herrscher soll nicht begierig nach Reichtum und Besitz streben und daran hängen, sondern soll sie zur Wohlfahrt des Volkes verwenden. Er muss von hohem sittlichen Charakter sein und darf niemals Leben vernichten, betrügen, stehlen, andere ausbeuten, Ehe brechen, lügen und berauschende Getränke genießen. Er muss alles für das Wohl des Volkes opfern und bereit sein, alle persönliche Bequemlichkeit, seinen Namen, seinen Ruf und sogar sein Leben zum Nutzen des Volkes hinzugeben. Er muss ehrlich und rechtschaffen sein, frei von Furcht oder Begünstigung in der Ausführung seiner Pflichten. Er soll aufrichtig in seinen Absichten sein und die Öffentlichkeit nicht täuschen. Er muss freundlich und milde und leutseligen Wesens sein. Er muss einfach in seinen Gewohnheiten sein, Selbstkontrolle besitzen und soll kein luxuriöses Leben führen. Er muss frei sein von Hass, Übelwollen und Feindseligkeit und soll keinen Groll gegen irgendjemanden hegen. Er darf keine Gewalt anwenden, das heißt, er soll nicht nur niemanden schädigen, sondern er soll auch versuchen, durch Vermeidung und Verhinderung des Krieges und aller Gewaltanwendung und Lebenszerstörung den Frieden zu fördern. Er muss geduldig, nachsichtig, duldsam, einsichtsvoll und fähig sein, Bedrängnisse, Schwierigkeiten und Beleidigungen zu ertragen, ohne seine Selbstbeherrschung zu verlieren. Er darf nicht widerstehen und hindern, das heißt, er soll dem Willen des Volkes nicht widerstehen und soll nicht irgendwelche Maßnahmen verhindern, die zum Wohle des Volkes führen. Er soll mit anderen Worten in Übereinstimmung mit seinem Volk regieren. In der Lehrrede der Kaiser aus der längeren Sammlung berichtet der Erwachte ausgehend von einem König namens Dalhanemi, der ein gerechter und wahrer Herrscher, ein Sieger bis zur Mark der See, der seinem Reiche Sicherheit schuf, über den heiligen Wandel eines Kaisers. Als die Zeit gekommen war, dass der älteste Sohn die Königsmacht weiterführen sollte, da war das himmlische Ratjuwel verschwunden. Das Ratjuwel ist das Wappen am inneren Schlosstor, das funkelt und strahlt und leuchtet zu Häupten des Richterstuhls für den Kaiserkönig, die Augen wie blendend, den Schlosshof mit Glanz übergießend. Über das Verschwinden des himmlischen Ratjuwels wurde der Königsnachfolger ärgerlich und gab seinem Ärger Ausdruck, befragte aber seinen Vater nach dem Grund. Dieser sprach zu ihm: Mache dir, mein Sohn, keine Sorge um das Verschwinden des himmlischen Ratjuwels und zeige darum keinen Ärger. Denn das himmlische Ratjuwel, mein Lieber, war nicht dein väterliches Erbteil. Lasse dich, mein Sohn, zu heiligen Kaiserwandel im Wandel erwachsen. Es mag wohl sein, dass dir zu heiligen Kaiserwandel im Wandel erwachsend an einem Feiertage, bei Vollmond, wann du bis zum Scheitel gebadet, feiernd oben auf der Zinne des Palastes stehst, das himmlische Radjuwel erscheinen wird, mit 1000 Speichen, mit Felge und Narbe und allen Abzeichen geziert. Was ist das aber, Majestät, für ein heiliger Wandel als Kaiser? Wohlan denn, mein Lieber, da hast du dich nur auf das Recht zu stützen, das Recht zu ehren, das Recht zu feiern, hast mit dem Recht als Flagge, mit dem Recht als Banner, mit dem Recht als höchster Obergewalt, wie sich's gebührt, Schutz und Schirm und Obhut durchaus dem Volke angedeihen zu lassen. Dem Heerkörper, den Gefolgschaft leistenden Fürsten, den Priestern und Bürgern, den städtischen sowie den ländischen, den Asketen und Priestern, dem Wild und den Vögeln, auf dass nicht mein Lieber in deinem Reiche Unrecht tun aufkomme. Die aber, mein Lieber, in deinem Reiche unbemittelt sind, denen magst du da die Mittel darreichen lassen. Die Asketen und Priester jedoch, mein Lieber, in deinem Reiche, die vor Lauheit und Lässigkeit auf der Hut sind, an Geduld und Milde sich gewöhnt haben, die einzig sich selber beherrschen, einzig sich selber überwinden, einzig sich selber zu beschwichtigen trachten, die magst du von Zeit zu Zeit aufsuchen und befragen. Was ist, o Herr, heilsam? Und was, o Herr, unheilsam? Was ist tadelhaft und was untadelhaft? Was ist zu pflegen und was nicht zu pflegen? Was kann mir, wenn ich es tue, lange hin zu Unglück und Leiden gereichen? Und was kann mir wieder, wenn ich es tue, lange hin zu Glück und Wohlsein gereichen? Auf sie hörend wirst du das, was unheilsam ist, von dir abweisen, und was heilsam ist, das wirst du in deinem Wandel beobachten. Das ist, mein Sohn, der heilige Wandel eines Kaisers. Den gelob ich, Majestät, sagte da ihr Mönche, der gesalbte Kriegerfürst, gehorsam zum königlichen Seher. Und er begann den heiligen Wandel eines Kaisers zu wandeln. Wie er so den heiligen Wandel eines Kaisers wandelte, ist ihm an einem Feiertage bei Vollmond, als er gebadet bis zum Scheitel, feiernd auf der Zinne des Palastes Umschau hielt, das himmlische Radjuwel erschienen, mit 1000 Speichen, mit Felge und Narbe und allen Abzeichen geziert. In diesen Zeiten, ja, man kann von einem goldenen Zeitalter sprechen, dauerte ein Menschenleben noch viele Jahrtausende. Der Buddha berichtet weiter, wie dann wieder auch ab dem 7. Kaiserkönig das himmlische Radjuwel verschwand. Dieser darüber verärgert wurde, aber nicht seinen Vater, den königlichen Seher, nach dem heiligen Wandel eines Kaisers befragte. Er regierte nach eigenem Bedünken das Reich. Die erste negative Auswirkung war, dass von den Ländern nicht mehr Jahr aus, Jahr ein die Ernte gebracht wurde, wie es bei den vorigen Königen der Fall war. Auf Bitten der Räte und Hofleute, zahlreicher Großwürdenträger, Heerführer, Schatzhüter und von Amts wegen Gelehrte, ließ der König sich über den heiligen Wandel eines Kaisers belehren. Und es heißt, auf deren Rat hat er wohl, wie sich's gebührt, für Schutz und Schirm und Obhut Vorsorge getroffen, nicht aber hat er den Unbemittelten die Mittel darreichen lassen. Und weil er den Unbemittelten keine Mittel darreichen ließ, ist die Not immer größer geworden. Als nun die Not immer größer geworden war, hat irgendeiner, was ihm andere nicht gegeben hatten, man nennt es Diebstahl, sich genommen. Und so begann mit dem nicht mehr heiligen oder reinen Wandel des Kaisers auch die erste Übertretung einer Tugend im Volke. Und im weiteren Verlaufe schildert der Erhabene, wie über die Generationen und Regierungswechsel hinweg das Wissen über und die Einhaltung des heiligen Wandels immer schwächer wurde, eine Tugendübertretung eine andere Tugendübertretung bedingte, dadurch die Lebensjahre immer weniger wurden, die Rüstigkeit abnahm und die Krankheiten zunahmen. Und erst wenn die Not und das Leiden so groß werden, was individuell sehr unterschiedlich empfunden wird, nach Beobachtung der unheilsamen Dinge wird die Frage entstehen, was können wir Heilsames tun? So werden sie Vater und Mutter ehren, Asketen und Priester ehren, vor einem ehrwürdigen Haupte Achtung haben, solchen heilsamen Gesetze nach Leben. Weil sie heilsame Dinge beobachten werden, wird bei ihnen die Lebenskraft zunehmen, ihre Rüstigkeit und Lebensdauer. In der angereihten Sammlung Viererbuch 70 heißt es unter anderem: Zu einer Zeit aber, ihr Mönche, in welcher die Könige tugendhaft sind, zu jener Zeit sind auch die Beamten der Könige tugendhaft. Sind aber die Beamten der Könige tugendhaft, so sind auch die Priester und Bürger tugendhaft. Sind aber die Priester und Bürger tugendhaft, so ist auch die Stadt- und Landbevölkerung tugendhaft. Ist aber die Stadt- und Landbevölkerung tugendhaft, so nehmen Sonne und Mond ihren rechten Lauf. Nehmen aber Sonne und Mond ihren rechten Lauf, so nehmen auch die Planeten und Sternbilder ihren rechten Lauf. Nehmen aber die Planeten und Sternbilder ihren rechten Lauf, so nehmen auch Tag und Nacht ihren rechten Lauf. Nehmen aber Tag und Nacht ihren rechten Lauf, so nehmen auch die ganzen und halben Monate ihren rechten Lauf. Nehmen aber die ganzen und halben Monate ihren rechten Lauf, so nehmen auch die Jahreszeiten und Jahre ihren rechten Lauf. Nehmen aber die Jahreszeiten und Jahre ihren rechten Lauf, so blasen die Winde in der rechten Richtung. Blasen aber die Winde in der rechten Richtung, so zürnen die Götter nicht. Zürnen aber die Götter nicht, so gibt es rechten Regen. Gibt es aber rechten Regen, so gelangt das Korn zur rechten Reife. Nähren sich aber die Menschen von Korn, das richtig reif ist, so erreichen sie hohes Alter, Schönheit, Kraft und Gesundheit. Wenn Rinder einen Fluss durchkreuzen und sie der Leitstier richtig führt, dann folgen alle dieser rechten Fährte, da rechten Weg ihr Führer geht. Genauso ist es bei den Menschen, wenn jener, der als erster gilt, ein tugendhaftes Leben führt, tut's umso mehr der Rest des Volks. Im Glücke lebt das ganze Land, wenn tugendhaft sein König ist. Im Buch Melinda Pangha oder Die Fragen des Königs Melinda finden wir zum Beispiel einen König, der weise, erfahren, einsichtig und befähigt war. Er herrschte während des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts über Nordindien. Er suchte den magiegewaltigen buddhistischen Weisen Nagasena auf, stellte ihm viele Fragen, deren Antworten ihm lange zum Wohl und Heil gereichten und alle seine Zweifel auflösten. So heißt es unter anderem auf dem Klappentext: Selten hat eines der großen heiligen Bücher des Buddhismus so vortrefflich die Eigenschaft eines philosophischen Lehrgesprächs, einer historischen Erzählung und einer praxisnahen religiösen und psychologischen Unterweisung für das Alltagsleben in sich vereint. Der Erhabene. Bei wem, ihr Mönche, fünf Dinge anzutreffen sind, der gelangt, wie er sich's erwirkt, in himmlisches Dasein. Welches sind diese fünf Dinge? Er enthält sich der Lebensberaubung, enthält sich des Nehmens von Nichtgegebenen, enthält sich geschlechtlicher Vergehen, enthält sich des Lügens, enthält sich des Genusses von Rauschmitteln. Wir verabschieden uns mit dem Gruß: Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden.